I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ach guck, da sind sie wieder. Die Sendung mit den gelben Leuten, das war unser wunderbares Intro. Jetzt hört ihr unsere wunderbaren Stimmen. Und welche Stimme klingt noch wunderbarer als meine? Es ist natürlich die von Lukas Voll. Hallo Lukas.
Hi Maxi. Das ist sehr lieb, aber auch gelogen.
Naja, das, jetzt wird es wieder auf diese komische... Nein, du hast die schönere... Nein, du hast die schönere Stimme.
Ja, ich finde, man kann sich da auch gegenseitig einfach mal ein bisschen hochjazzen.
Also, man kann ein bisschen jazzen.
Genau. Wir haben beide sehr schöne Stimmen und deshalb hört ihr uns wahrscheinlich auch. Keiner hört uns doch für unsere Expertise. Richtig. Die wollen alle nur unsere Stimmen hören.
So nämlich genau das. Ja, schön, dass wir wieder uns heute hier zusammenfinden. Heute ist unsere kleine Halloween-Ausgabe, denn heute reden wir endlich mal wieder über eine Treehouse-Folge, was wir der Tradition wegen auch immer nur dann tun, wenn es wieder soweit ist, wenn Halloween ist. In weltweit. Und jetzt, Oktober ist ja der Gruselmonat. Genießt du den Gruselmonat ein bisschen? Guckst du Gruselfilme? Konsumierst du Halloween irgendwie?
Ja, ist ein bisschen weird, weil normalerweise ist mir das relativ egal. Also ich freue mich auf diese Treehouse-Geschichten, ansonsten ist es mir egal. Dieses Mal bin ich komplett gehypt, aber ich habe noch keinen Horrorfilm gesehen. Und ich habe mich jetzt, ich war Samstag sogar mit einem Kumpel verabredet fürs gemeinsame Horrorfilm schauen. Und wir haben ersten Film geguckt. Ja, der geht in eine Slasher-Richtung, ist aber viel zu witzig dafür, als dass er gruselig sein könnte. Fand ich aber
Welcher
sehr witzig.
Film?
Get Duked ist ein britischer Horror-Slasher-Komödien-Quatsch. Mhm, geht praktisch um so vier Inner-City-jugendliche Problemtypen. Und die müssen beim Duke of Edinburgh Award mitmachen, was so eine Wanderung durch Schottland ist. Und wenn sie das am Ende geschafft haben, kriegen sie eine Urkunde. Ist eine Teambuilding-Maßnahme, das alleine durchzustehen. Super toll. Problem ist nur, dass die Landbevölkerung da sich irgendwann zur Aufgabe gemacht hat, diese Typen so Manhunt-mäßig zu jagen. Und das ist praktisch der Film zusammen mit irgendwie suchterzeugenden Kaninchenkot und den wirklich seltsamsten Szenen, die ich mir so hätte vorstellen können in so einem Film. Waren das sehr weirde, aber schöne 90 Minuten. War halt nicht so gruselig. Und dann haben wir 5 Minuten von einem japanischen Horrorfilm angefangen, den ich aber vom Namen schon nicht mehr kenne. Und haben uns dann entschieden, dass wir einfach nochmal Onward schauen, weil das ist ja auch nett.
War der so schlimm oder was?
Also ich muss ehrlich sagen, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht gruselig. Der war einfach nur scheiße. Aber mein Kumpel hat so irgendwie scheinbar noch so eine Bewertung gelesen. Dann kam dieser Moment, ja, was hältst du denn eigentlich, wenn wir nochmal Onward schauen? Da habe ich gesagt, ach ja, den fand ich schön, den können wir nochmal schauen. Ja, dann machen wir doch das.
Sehr gut. Ich gucke ja gar nicht so gern so Horrorfilme. Also ich gucke ja ganz gern so, ich gucke ja gern so den ganz seichten Grusel oder den humoristischen Grusel oder halt so diese Verneigung vor Grusel auf komödiantischer Ebene und völlig harmlos sowas wie Hokus Pokus.
Ja.
Oder sowas, was ich jetzt am Wochenende geguckt habe, weil es ein Nukular-Thema wird, aber auch, weil ich einfach Lust hatte, das mal wieder zu schauen und schon seit ganz langer Zeit Lust hatte, das mal wieder zu schauen, waren die beiden Addams-Family-Filme. Die klassischen, die einfach großartig sind, die ich einfach wahnsinnig witzig finde. Und mir war auch entfallen, wie dumm die sind. Ja, also da passiert ja so viel Irrsinn. Also da gibt es eine Szene im zweiten Teil, da heiratet ja Fester.
Ja.
Onkel Fester heiratet da ja die, was mir im Übrigen nicht aufgefallen ist, dass das ja Joanne Cusack ist. Und ich habe Joanne Cusack in meiner ganzen, ich gucke Filmekarriere, noch nie in einer sexy Rolle gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, krass, das ist ja John Cusack zum ersten und zum letzten Mal mir in einer aufgefallen in einer sexy Rolle. Weil die sonst immer eher so eine abgefuckte Frau spielt.
Als
aber da
Ehefrau
war sie irgendwie so,
von Fester.
Ja, als schwarze Witwe, die Fester versucht zu umgarnen und an sein Geld zu kommen, weil er ist ja wahnsinnig reich. Mhm. Naja, und das ist auf jeden Fall großartig. Und
wo kann man die gerade gucken? Also
Amazon Prime. Und da gibt es eine Szene, dann bringen sie halt so Junggesellenabschied und dann schieben sie so eine Torte rein. Und dann sagt Gomez Adams so, jetzt kommt die große Überraschung. Und dann sagt er, tada! Und es kommt halt niemand aus der Torte. Und dann macht er die Torte auf, es kommt so Qualm raus. Mhm. Und dann guckt er Lurk an, diesen Hausbutler, ja, und sagt, hast du die Torte in den Ofen, nachdem die Stripperin drin war? Und er so,
oh Gott.
Und dann haben sie einfach die Stripperin getötet. Und dann guckt Gomez kurz traurig und dann guckt er hoch und sagt, c'est la vie!
Ha!
Und dann tanzen alle. Und das ist einfach nur so, so ist die Addams Family.
Ja.
Diese Filme sind so dark teilweise. Ey, da passiert so viel Scheiße. Aber das ist einfach sehr, 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 sehr lustig. Die machen wirklich extremst viel Spaß, auch wenn die am Ende ausrasten, dieses Camp komplett auseinandernehmen. Was ja auch so ein bisschen Simpsons-esque ist, wenn Camp Krusty übernommen wird von Bart. Ja, das hat mich alles sehr, sehr gut unterhalten. Und den Grusel, so diesen Tim Burton-Grusel, ne? Auch wenn das jetzt kein Tim Burton-Film ist natürlich, aber so dieser Tim Burton-Grusel, der spricht mich an. Und Horror, so im Großen und Ganzen, eher geht so. Ich musste letzte Woche den ersten, also den klassischen 1990er S gucken, mit Tim Curry. Aber muss man auch sagen, da ist auch nicht mehr viel Gruseliges dran. Das ist einfach nur Blödsinn.
Bisschen schlecht gealtert.
Sehr schlecht gealtert. Also schon nicht im Sinne von, oh, da ist irgendwas Problematisches drin, auch wenn ich finde, dass die ein bisschen viel die Frau antatschen, aber ansonsten finde ich den relativ, also der ist halt, ich habe den halt als so schlimm gruselig in Erinnerung gehabt.
Ja.
Und dann guckst du den halt mit seinen süßen, kleinen, billigen Practical Effects und dem völlig überdrehten Tim Curry und dann denkst du so, ja, der ist, macht auch irgendwie Spaß und ich finde, den merkt man auch nicht an, dass der 3 Stunden geht, aber der ist schon albern. So,
ja.
Schon ganz gut, dass der ein Update bekommen hat, sage ich mal, mit den neueren Filmen. Ja.
Stimmt.
Und deswegen, ich muss mal gucken. Ich muss ja, das ist auch dieses Jahr wieder eine Tradition, wurde mir gesagt. Das ist damit dann auch, wenn es zum zweiten Mal stattfindet, ist offiziell eine Tradition. Muss ich wieder diesen wahnsinnig seltsamen Trick-or-Treat-Film gucken. mit Sam, dem kleinen Kürbiskopf.
Ja.
Und ja, der ist ja auch einfach nur wahnsinnig toll. Also ist ja einfach ein ganz toller Film.
Siehst, ich dachte, du spielst jetzt darauf an, dass du auch den neuesten Teil der Dark Pictures Anthology im Stream spielen musst, was ja auch für
das,
alle eine gruselige Erfahrung
auch
wird.
Auch das muss ich wieder machen, ja. Das muss ich natürlich auch wieder machen.
Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, auch wenn die letzten 2 Teile ja wirklich alles andere als gruselig und alles andere als gut waren.
Also ich fand Man of Medan oder Man of Medan, was auch immer, fand ich ja wirklich ganz geil. Aber ich fand halt das letzte, das fand ich halt so scheiße. Also das fand ich halt so nervig egal. Das war ja, wie hieß denn das nochmal?
Das war, weiß ich gerade auch nicht.
Das
aber
heißt jetzt House
gleich.
Of Ashes, ne? Das neue heißt jetzt House of
genau.
Ashes.
Genau, Little Hope war das letzte.
Little Hope, die Stadt Little Hope. Weil es auch immer so eine Metapher ist auf irgendein Traumata von einem. Und ich sag's dir jetzt schon so, das ist jetzt auf jeden Fall sein Inneres, weil er ja, es geht ja um einen Veteran oder so, oder einem Kriegstypen.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall sein innerer Krieg. Also 100%. Ich habe den Trailer von einem Jahr gesehen, habe gesagt, remember, mark my words.
Ja.
Es wird auf jeden Fall, was mit seinem Kriegstraumata und seinem Veteran tun und dass er irgendwelche Leute umgebracht hat, also was zu tun haben. So, weil viel mehr Anspruch haben die beim Schreiben leider nicht. Ist auch okay, aber auch ein bisschen schade.
Nee, das ist halt, wenn man, weil das gehört doch theoretisch in eine Linie mit Until Dawn, meine ich, oder?
Ist von den gleichen Machern.
Genau.
Aber Until Dawn ist kein Teil dieser Dark Chronicles.
Genau, das haben sie ja danach dann praktisch erst angekündigt. Mir ging es nur darum, Until Dawn war der perfekte B-Movie. Und jetzt hast du so das Gefühl, es ist wie so ein B-Movie-Regisseur, der seinen ersten Film machen durfte und der dann Geld kriegt. Aber das war eigentlich der Fehler. Weil er hat immer nur so ein bisschen die gleichen Ideen. Alles ist immer die erstbeste Möglichkeit. Man findet es ein bisschen schade, aber man will jetzt auch nicht mehr aussteigen.
Ja, so ist es auch so ein bisschen. Also so ungefähr guckt sich das. Und das ist leider das große Problem daran.
Aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie deine Wahrsagerfähigkeiten sein werden, weil ich muss es auch hier im Stream nochmal erwähnen. Ich bin ja tatsächlich ein Life is Strange-Medium und habe in Episode 1 zwei der größeren Twists des neuen Teils gesehen, die sich dann auch bewahrheitet haben.
In der ersten Folge noch, ja, oder was?
Also da habe ich zwei Sachen gecallt und es ist genauso eingetroffen. Ich will jetzt halt nur aus Spoilergründen nichts sagen, weil ich auch gar nicht weiß, bist du schon komplett durch?
Würde mich schon interessieren, was. Aber gut, auf der anderen Seite, ja, ich will es ja auch noch fertig spielen.
Nee, dann spiel das erstmal
fertig. Ich habe nur die erste Episode gespielt. Und bin gespannt.
Ja.
Bin gespannt. Hast du es bei Tino mit angeguckt,
genau,
oder was?
Ich habe es bei Tino mit angeguckt und wir haben gestern praktisch die offizielle Story beendet. Und ich muss auch sagen, das ist mindestens auf derselben Stufe wie der erste Teil. Für mich. Also, das ist von den Charakteren so rund, so schön gemacht. Ich bin total begeistert.
Tino hat gesagt, er hat ganz schön geheult.
Ja. Waren gestern viele Emotionen bei allen. Das war wirklich so. Vor allem auch am Ende, die 14 Stammzuschauerinnen, die da waren, waren eh alle in Krise. Aber es sind dann nochmal so Leute dazugekommen. Und du hast gesehen, wie die Viewerzahl hochgeht, aber du hast halt nichts gesehen, außer ein Outro und einfach einen tief traurigen Chat und einen tief traurigen Streamer. Das war eine Experience, glaube ich. Wenn du so denkst, ach, Life is Strange, da gucke ich mal rein, wie sich das so spielt. Und dann siehst du einfach nur Trauer. Überall Trauer.
Ja, geil. Ach, cool.
Nee, freut mich. Da hast du noch eine gute Zeit mit, auf jeden Fall.
Ja, das denke ich mir. Ich hatte schon mit dem Ende der ersten Episode eine wahnsinnig gute Zeit. Und da gesessen war so, oh Mann.
Es ist einfach auch da so ein bisschen die Life is Strange-Formel. Immer mit einem Upper enden. Damit du mit einem guten Gefühl rausgehst.
Also wirklich, ey, es war einfach nur schrecklich. Ich saß da und war so, ach cool, guck mal. Jetzt hat die sich so gefreut, jetzt ist die endlich mal angekommen, ne? Und dann einfach, naja.
Am selben Bruder, Tag halt, ne?
Ja, einfach direkt den Bruder da einmal aus dem Leben. Naja, es ist auf jeden Fall. Aber es ist ein gutes Spiel. Ja. Ich finde es immer ein bisschen behäbig zwischendrin. Mhm. Also es hat natürlich so eine Langsamkeit, die ich der Eigenschaft zuschreibe, dass es halt auch für Leute sein soll, die nicht so vertraut sind mit dem Medium-Videospiel und dass sie nicht so überfordert sind. Weil ich kenne Leute, die sagen so, sie spielen eigentlich keine Videospiele, aber sie spielen gerne Life is Strange oder auch die Telltale-Geschichten, die es früher gab, haben sie gerne gespielt und das verstehe ich dann auch. Deswegen erlaube ich das dem Spiel auch total, also kann das Spiel gerne machen. Ich finde es geil, dass es dieses Mal halt irgendwie als ein großer Guss rauskam und nicht wieder episodenweise, sondern dass man jetzt irgendwie die Episoden, also nicht alle 5 Wochen oder alle 8 oder 13, 14 Monate auf einmal eine Folge mal wiederkommen, sondern dass man verwöhnt wird und einfach ein fertiges Spiel bekommt und kann sich das dann selber einteilen.
Ich muss halt sagen, ich fand das früher immer eine krasse Experience, so dieses, die Folge endet und du weißt jetzt halt nicht direkt, wie es weitergeht. Mhm. Aber dem kannst du ja auch persönlich entgehen, indem du sagst, ich baller das jetzt nicht an einem Nachmittag durch, sondern spiel halt, was weiß ich, selbst wenn du sagst, ich spiel pro Tag eine Episode, kann das auch nochmal nachwirken, weil also in dem Teil, wenn sie da 2 Monate Pause gemacht hätten, da wäre ich auch, glaube ich, Riot gegangen.
Ja, ich fand, das Problem war halt entweder nicht, dass sie diese Pausen gemacht haben, sondern dass sie diese Pausen gemacht haben und keiner wusste, wann die nächste Episode kommt. Also bei Life is Strange 1 war das ja wirklich so, dass du das Gefühl hattest, okay, alle 4 Monate erscheint eine Episode. Ja.
Und dann hat es irgendwann, ich glaube, das war sogar vom 4. Teil oder so, ich weiß, einmal hat es länger gedauert, als man gedacht hätte. Das war die Zeit, wo ich jeden Tag mittags noch da gesessen habe und Google eingegeben habe, Life is Strange News. Und dann,
ja, genau.
Also, was ich da an Clickbait-Artikeln mich aufgeopfert habe, nur um rauszufinden, wann jetzt endlich diese scheiß nächste Episode kommt.
Mann, ey.
PC Games an dem Jahr einfach nur von mir gelebt.
Ey, die sind so Clickbait-Arschlöcher, ey. Ja. Naja.
Naja.
Also, was gibt's sonst so Neues, Lukas?
Ich muss ja wirklich sagen, bei mir ist sonst nicht viel los gewesen. Um im Gaming-Thema zu bleiben, ich habe gestern angefangen, einen Top-Titel zu spielen, ein AAA-Game, was auch von allen geliebt wird, nämlich Cyberpunk. Muss aber sagen, also ich habe jetzt, dadurch, dass ich auch gesagt habe, ich warte mal ein Jahr, bisher noch keine größeren Probleme gehabt und finde es auch eigentlich sehr nice. Aber ich bin ja eh falsch rum in den Hype reingekommen, weil ich 2 Wochen vorher habe ich mit ein paar Freunden das Cyberpunk Pen and Paper gespielt. Und da hat mich diese ganze Welt und dieses ganze, ich sag mal, Verdorbene, hat mich so angefixt, dass ich sage, ach komm, jetzt kann man sich auch das Spiel mal gönnen. Das kostet nur noch 25 Euro. Wie schlimm kann es sein? Und bisher ist es eigentlich ganz nett.
Ich bin eh kein Hater des Spiels. Ich fand es halt sehr schade, dass sie sich da selber so ein Ei gelegt haben, weil mir war klar, okay, wenn die Presse und die Leute halt mitbekommen, was da so passiert ist, dann wird es halt für die scheiße so.
Ja.
Ne? Das ist halt klar. Das Internet ist das Internet und die Menschen vergessen sowas nicht. Und ein Spiel, auf das so viel hingefiebert wurde und auch der Hype, der von denen selber halt auch kam, muss man halt auch sagen, dass CD Projekt Red natürlich auch wahnsinnig da drauf geknallt hat, was den Hype anging. Und wir machen das Krasseste und Beste und Tollste. Und wenn du dann natürlich so versagst, da kriegst du natürlich auf den Sack technisch, ne? Das ist halt das Problem. Deswegen, ich habe es auch damals ausgemacht nach 2 Stunden, habe gesagt, so, ich warte einfach noch ein bisschen. Weil ich habe es damals auf der Xbox Series X gespielt und da sah es einfach auch noch nicht so geil aus, wie ich es mir erhofft hatte. Und haben sie auch gesagt, dass sie es noch verbessern werden. Und habe ich gedacht, so, ey, ich kann auch noch warten. Außerdem zu dem Zeitpunkt kam da gerade Immortal Phoenix Rising, was mich dann noch ziemlich angesprochen hatte. Und genau, deswegen habe ich dann einfach kein Cyberpunk gespielt, aber es ist auf meinem Stapel noch und ich habe da auch noch Bock, das zu zocken.
Ich glaube, das ist halt auch wirklich ein gutes Ding für die so für die Wintermonate. Wenn man eh so ein bisschen drin hängt, kann man auch ein bisschen durch Night City questen.
Ist halt schade, dass noch 500 andere Spiele jeden Tag erscheinen, gefühlt momentan. Aber so ist es halt jetzt gerade.
Ist ein bisschen ein Problem, ja.
Ja, momentan ist die Release-Liste lang und sie wird ja auch gefühlt immer länger. Ich habe auch jetzt erst 15 Stunden oder so in Far Cry 6 gehabt, obwohl ich mich irgendwie so drauf gefreut hatte, aber die Zeit einfach wüsste gar nicht wann.
Nee,
ich habe Metroid Dread noch nicht eine Sekunde angelegt. Ich fahre ja nächste Woche in Urlaub und werde dann meine Switch startklar machen.
Wollte ich dich eigentlich vor der Aufnahme noch fragen, ob du nächste Woche in Urlaub fährst, aber freut mich sehr und ich glaube, Metroid Dread ist doch dann auch genau das richtige Spiel.
Um dann einfach im Pool sich zu
legen. Genau.
Auf eine Schwimmnudel und dann einfach mal ein bisschen mit der Switch im Pool.
Ja.
Ja, das wird einfach gut auch. Da freue ich mich doch sehr drauf. Brauche wirklich sehr, sehr dringend Urlaub. Aber auch toll ist, wenn man in Urlaub fährt, muss man in der Woche davor, also in der jetzigen Woche und in der Woche danach wahnsinnig viel nach- und vorarbeiten. Deswegen einfach auch jetzt die Woche mit Abstand die schlimmste des Jahres, was den Zeitplan angeht.
Ey, das ist so schlimm.
Ja, ich habe mir gestern einen Zeitplan gemacht, wo ich Stunden eingeteilt habe für die Woche. Also nicht mal mehr so grob, sondern so, okay, da machst du das und das von dann bis dann. Mega cool.
Ja, das ist ja hier einfach, wir sind ja auch ein sehr ehrlicher und sehr persönlicher Podcast. Das ist mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich kann nie komplett selbstständig arbeiten, weil da wartet halt deine Arbeit immer. Scheißegal, ob du krank bist oder nicht, das macht niemand anders. Das machst du dann, wenn du so wieder gesund bist. Und das ist halt, also mich macht das, hat das früher immer wahnsinnig gemacht, mich macht das auch jetzt wahnsinnig, weil bei der Uni ist es ja nicht anders. Aber hey, so ist das Leben, ne?
Voll. Ganz, ganz nervig.
Hast du noch was?
Dass du das nicht hast. Ansonsten, ja, wir können noch mal ganz kurz, du hast ja gesagt, dass du Reservation Dogs angefangen hast. Ich habe auch Reservation Dogs angefangen. Ich habe eineinhalb Folgen bis dato gesehen. Sag doch mal was dazu.
Ich finde das unfassbar gut. Es geht ja um, ich hoffe, 4 Jugendliche, die in so einem Indianerreservat leben und deren Ziel eigentlich nur ist, möglichst schnell an Geld zu kommen, damit sie da nicht mehr leben müssen. Weil die Situation da halt so mittelgeil ist und die deshalb auch, ich sag mal, in illegale Aktivitäten relativ schnell einsteigen. Das ist so.
Also ja, die erste Folge startet damit, dass sie einen Chips-Truck klauen.
Was ja auch wirklich, also das ist ja das Dümmste. Ich hab mir gedacht, okay, klauen die jetzt Sachen aus dem Truck? Nee, die nehmen den ganzen Truck mit. Und schaffen es dann noch nicht mal, dieses Rollbrett hinten einzuziehen. Einfach großartig. Ich liebe die Serie sehr. Ich finde die ist witzig. Die hat coole, schräge Figuren. Also Big, den Polizisten, finde ich, den liebe ich auf eine weirde Art.
Ist ja der Native aus Fargo.
Daher kenne ich das Gesicht. Da war ich nämlich mega unsicher. Aber ja.
Ja, das ist der Typ. Den finde ich auch sehr witzig.
Und bei den beiden fällt mir der Name leider nicht ein, die auch immer diese goldschwarzen T-Shirts tragen und auf den Fahrrädern sitzen und rappen.
Alter.
Die sind so fucking funny.
Aber die sind auch so schräg. Also der ganze Cast dieser Serie ist so over the top, was so Weirdness angeht. Man muss dazu sagen, es ist ja mitgeschrieben von Taika. Und Taika Waititi, der inzwischen Dinge inszeniert, wie auch mal einen Thor-Film oder jetzt auch einen Star-Wars-Film bekommt oder auch schon Mando-Folgen gemacht hat. Ja. Beziehungsweise eine Mando-Folge war von ihm, ne? Bis jetzt nur in der ersten
Staffel. Genau, ich meine Staffel 1, die ja.
Ja, wo er immer auf das Baby schlägt. Genau, also das ist so, Taika macht sowas, macht halt auch noch seinen weirden eigenen Kram irgendwie nebenbei. Hat ja auch dieses What We Do in the Shadows mit erfunden und so. Wo jetzt auch beide Staffeln auf Disney Plus sind, habe ich auch angefangen zu gucken. Lieb ich auch eine Mockumentary über eine WG von Vampiren. Absolut großartig. Gab es schon mal einen Film zu, jetzt gibt es auch noch eine Serie dazu, schon zwei Staffeln. Irre. Aber ja, Reservation Dogs ist halt so ein bisschen wieder das, was er so, es fühlt sich so unfassbar schmutzig an. Mhm. Also es hat so einen richtigen dirty, es hat so richtige dirty Feelings. Es hat trotzdem Herz. Die Figuren sind eigensinnig erzählt. Es ist wieder mal was richtig Besonderes.
Ja.
Ich habe nur eine Kritik von jemandem gelesen, der gesagt hat, ich gucke das nicht, weil das heißt ähnlich wie Reservoir Dogs. Eigentlich gesagt, naja gut, dann ist doch alles cool. Und ja, ansonsten sind aber gerade die Kritiken sehr, sehr begeistert. Es hat nichts mit Reservoir Dogs zu tun. Das ist einfach nur ein Zitat. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr sehenswert, weil es wirklich mal was komplett anderes ist. Es ist lustig, aber es ist auch tragisch. Es ist irgendwie düster. Weiß ich nicht, ich hatte bis dato eine sehr gute Zeit damit.
Ja. Ja, wie du halt sagst, ne, das ist halt, also damit man vielleicht noch ein bisschen mehr den Eindruck kriegt, das ist nicht so fresh off the boat, saubere Sitcom-Welt. Was ich natürlich trotzdem weiterhin sehr liebe, sondern du kriegst halt irgendwie allein vom Set-Design und so kriegst du halt schon mit, das ist halt nicht die geilste Lebenssituation und es gibt da Probleme, aber es gibt da auch irgendwie schöne Momente drin und das hat mich ja, also in Folge 1 hat mich das einmal schon so krass emotional gekriegt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist auch eigentlich Comedy, aber da war schon Momente drin, den ich einfach emotional total schön fand. Von daher... Freue mich da jetzt wieder. Ich habe jetzt wieder einen Grund, warum ich jeden Mittwoch mich drauf freuen kann, Disney Plus anzumachen. Mhm. Was eine gute Sache ist.
Ja, nachdem ja What If jetzt zu Ende ist,
genau.
Brauchen wir ja wieder neue Gründe für Mittwoch. Ey, das mit den wöchentlichen Releases, das kommt mir schon echt gelegen, ey.
Ja.
Das ist schon echt krass. Naja, ich hatte auf jeden Fall, also ich habe die erste, wie gesagt, ich muss noch diese Krankenhausfolge fertig gucken, aber das war auch schon alles sehr geil. Und auch dieser Typ, der in der ersten an der ersten Folge, wenn sie dem Typen, der sie den Truck klaut, da sitzt, danach so, ja, und dann haben sie meinen Truck geklaut, dann hat meine Frau mich verlassen, so, ja, it still can be worse. Und dann, so, dann erzählt er noch was, dann jetzt müssen sie mir das Bein, habe ich die ganze Zeit gefressen, und dann habe ich Zucker.
Also.
Hat nur noch eine Packung Zucker zu Hause, habe ich Zucker gegessen, jetzt habe ich Diabetes, jetzt müssen sie mir das Bein abnehmen, das alles bin in einer Woche.
Und halt so in 30 Sekunden. Und die Protagonisten sind halt Teenager-Kinder.
Und die fühlen sich halt so schuldig.
Ja. Und das ist halt so dieses Subtile, wie die eine in diesem Gespräch einfach immer weiter in ihren Sitz versinkt. Und alle anderen so da sind. Mhm. Mhm.
Das ist so schlimm.
Ach.
Das ist so unangenehm.
Das, also, fand ich sehr, sehr gut.
Ach, diese Crack-Jungs, wo der eine aus Stranger Things oder auch Fall Guy mitspielt, dieser große, weirde Typ, der so ganz komisch aussieht, der auch in der zweiten Stranger Things Staffel die Arcade bewacht.
Der ist das.
Der Typ, der spielt doch auch da so mit und ist so crazy drauf. Und der spielt auch in Fall Guy mit. Und
Free Guy meinst du wahrscheinlich, ne?
Free Guy, Entschuldigung. Und den finde ich auch einfach nur toll, dass der dann diesen Kids das Geld gibt und so. Und ach, keine Ahnung. Also das hat, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial, sehr großartig zu werden.
Schaut das einfach
deswegen,
mal.
Deswegen, guck da mal rein. Das ist auf jeden Fall schön schräg und schön weird. Und genau. Und bevor wir gleich, um die Brücke zu den Simpsons zu bauen, weil das wäre dann auch schon mein Abschluss für heute, was anderen Kram angeht. Ich habe mich ein bisschen mit Simpsons Staffel 32 beschäftigt. Ich habe mal so 5-6 Folgen geguckt tatsächlich. Unter anderem auch die Treehouse-Folge, in der ja zum Beispiel auch eine Toy-Story-Folge drin ist.
Ja.
Und ich muss sagen, also ich gucke es jetzt gerade auf Englisch, die neuen Folgen, weil ich damit besser. Also da sind ja noch zumindest ein Großteil der Stimmen die Originalstimmen.
Ja.
Und das macht der ganzen Sache, dass da hat man schon mal, da fühlt man sich schon mal weniger verloren als in den neuen deutschen Synchrosachen. Weil in den neuen deutschen Synchrosachen ist es ja schon so, da gibt es ja noch ganz wenige. So, ich habe mir dann aufgefallen bei einer Folge, als ich ihn auf Deutsch geguckt habe, dass Chalmers zum Beispiel noch seine Original-Synchronstimme hat. Bei Lisa weiß ich es gar nicht mehr. Die klingt zwar immer noch so, aber die betont viele Dinge so anders. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das noch die ist oder ob die einfach jetzt inzwischen auch älter geworden ist und deswegen anders spricht, keine Ahnung.
Ey, da bin ich aber total bei dir. Also das jetzt auch nur kein Disrespect an den Synchronsprecher, der macht das bestimmt mega gut. Aber ich komme auf die neue Stimme von Homer auch null klar.
Ja, leider gar nicht so, weil er natürlich irgendwie hat schon so einen leichten, hat natürlich schon so einen leichten Vibe in die alte Richtung, aber es ist dann trotzdem nicht Originalstimme und nee. Und ich glaube, dieses, um so ein bisschen diese Entfremdung der Simpsons irgendwie so ein bisschen von sich wegzuholen, um so ein bisschen wieder Nähe zu gewinnen, macht es vielleicht Sinn, halt die Sachen auf Englisch zu gucken, weil man, da hat man noch, da fehlt, da ist schon mal sehr, sehr viel noch da, so, also Burnsy klingt halt immer noch genauso wie früher und so, oder Homer auch. Und das macht dann schon irgendwie, sag ich mal, mehr Spaß in Anführungsstrichen. Und ja, ich fand ein paar Folgen gar nicht schlecht. Also ich fand zum Beispiel die erste, wo auch David Harbour noch dabei ist, also hier Hopper aus Stranger Things, die fand ich richtig gut. Die hat mir, also die hat mich, weil die auch nicht so eine ultramoderne Storyline hatte, sondern die war so ein bisschen klassischer und die hätte auch in der Story, also hätte von der Story auch einfach früher passieren können. Und ich fand auch zum Beispiel die Toy Story computeranimierte Folge richtig geil.
Ja.
Die, also die bei Treehouse. Es war von den, ich habe ja ein paar Treehouse-Folgen der letzten Staffeln geguckt und fand, das war mit Abstand die beste Treehouse-Folge seit Jahren.
Das stimmt.
Fand ich wirklich, die hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe ein paar Mal laut gelacht. Ich fand auch die Comic-Con-Folge gar nicht so schlecht.
Ich glaube, die habe ich so noch nicht gesehen, aber ist ja nicht schlimm.
Und dann gibt es auch eine mit einem Roadtrip mit Chalmers und Skinner, wo dann auch, wo im Hintergrund einmal auch ein, wo sie vorbeifahren und dann sieht man im Hintergrund ganz schnell einen Steamed Hams, ein Steamed Hams Burger, Burger-Restaurant und fand ich so ein paar ganz schöne Zitate drin.
Ach, schön.
Also das ist schon, also das war okay alles. Ich habe ehrlich gesagt, das war jetzt, ich habe viel Schlimmeres erwartet, weil du ja auch meintest, uns hätte jemand angeschrieben und hätte gesagt, die 32. Staffel sei auf Disney Plus und die sei so schlecht. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das jetzt in den paar Folgen, die ich gesehen habe, nicht so gesehen habe. Also habe ich wesentlich schlechtere Simpsons-Folgen schon gesehen in Staffeln der letzten Jahre oder der letzten 10 Jahre. Also da waren, da war jetzt viel sehr, sehr solides Writing dabei. So.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was teilweise auch auf so anderen Simpson-Fan-Accounts und so eben zum Release der 32. Staffel viel gesagt haben. Die letzten Staffeln werden wieder stärker, weil sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an dieses Zeitlose orientieren. Ich muss das selbst noch sehen, bevor ich da ein richtiges Urteil zu habe, aber ich finde es auf jeden Fall schön, wenn du sagst, du hattest da eine gute Zeit mit.
Ja, also es hat mich auf jeden Fall, es hat mich auf jeden Fall unterhalten und nicht mehr, nicht weniger.
Ja.
Ich glaube, es ist aber auch, selbst wenn sie jetzt wieder Folgen machen würden, die so in diese Super-Ära reinfallen, ne? Vom Niveau her, ich glaube, das würde man gar nicht mehr so richtig checken. Weil halt einfach auch heute sich die Sachen anders gucken als damals und ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wenn jetzt heute nochmal so eine Folge dabei wäre, die die Qualität einer Barbershop-Quartett-Folge hätte oder sowas, das würde mir gar nicht so richtig, also das würde trotzdem, weil inzwischen ja auch wieder ganz vielen anderen Sektoren andere krassere Folgen geschrieben wurden und dann würden wir es wahrscheinlich heute nicht mehr, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie so eine krasse Simpsons-Episode von heute aussehen müsste, aber
nee, ich leider auch nicht, vielleicht haben wir deshalb nur einen Simpsons-Podcast und sind nicht im Writing Room.
Ja, vielleicht ist. Aber es ist auch okay. auf jeden Fall, ich hatte ein paar ganz gute Folgen mir angeschaut und es hat mir Spaß gemacht. Und ich denke, das kann man zumindest mal lobend erwähnen, weil dafür haben wir einen Simpsons-Podcast.
Finde ich auch. Ich habe tatsächlich noch zwei leicht gelbe News und dann können wir von mir aus gerne in die Folge gehen. Das erste ist auch super schnell abgehandelt. Ich weiß nicht, ob du auch des Öfteren auf dieser T3N.de-Meldung verlinkt wurdest, dass du mittlerweile bezahlt werden kannst, alle Folgen der Simpsons zu schauen.
Jetzt habe ich, einmal hat mir das jemand geschickt.
Okay. Kam natürlich beim Gelbe-Leute-Account ein bisschen häufiger an. Ist nur für die Leute, die auf die Links nie geklickt haben, ich habe es jetzt getan. Ist tatsächlich eine Aktion von einem Casino, was auch eine extrem weirde Überleitung zu Thema 2 gleich wird. Und die bezahlen dich halt, alle Simpsons-Folgen zu sehen. Ich glaube, $6,000 kriegst du. WLAN und Disney-Plus-Account wird gestellt. Und du sollst das analysieren, was da für Zukunftsaussagen getroffen werden. Weil die Simpsons ja so scheiße oft mit Kram richtig lagen. Und so ein bisschen dieses Meme ja ist, dass die Simpsons die Zukunft vorhersagen. Und ich glaube, das Casino sieht da einfach die tolle Option, auf sowas wetten zu können. Also das finde ich einfach eine wilde News.
Stark.
Und das führt mich halt zu Thema 2. Nächste Woche gibt's ja keine Folge Gelbe Leute, aber ihr könnt nächste Woche meine Stimme hören. Und zwar am 28.10. kommt ein Podcast raus, bei dem ich zu Gast sein durfte, der nennt sich Glücklich Süchtig. Und das ist das, was am weitesten weg ist von allem, was ich hier gemacht habe. Geht nämlich um Spielsucht. Und ich habe da ein sehr tolles Gespräch geführt über Spielsucht in den Medien und vor allem auch Spielsucht in den Simpsons in der Casino-Folge. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Simpsons-Content in dem Ganzen drin. Und das war wirklich ein richtig spannendes Gespräch, weil das ist ein, ich glaube, ich kann ehemals Betroffener sagen, der da halt auch so, ich sag mal, mit so einem Selbsthilfegruppen-Approach da eine richtige Community um sich hat. Der spricht sonst mit ExpertInnen oder mit Selbstbetroffenen über so verschiedene Bereiche von so Suchtthematiken. Und aus irgendeinem Grund bin ich jetzt da auch dabei. Und ich muss also auch jetzt rückblickend sagen, das war eine so tolle Folge, dass mir das auch wichtig war, das nicht nur auf Instagram zu machen, sondern hier auch nochmal zu sagen, hört da generell mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Wenn ihr aber gerne Simpsons-Content und meine Stimme wollt, dann am 28.10. diese Folge schauen. Hören.
Mhm. Audio. Sehr schön. Genau. Ja, du hast ja schon mal erzählt, dass du da zu Gast sein wirst.
Genau.
Also ich weiß nicht, ob du das im Podcast oder mir privat erzählt hattest. Das verschwimmt alles in meinem Kopf, aber wir hatten auf jeden Fall schon mal drüber geredet.
Genau, das hatte ich dir nur privat erzählt, weil ich da ja auch noch gar nicht wusste, wie es wird, wenn ich ehrlich bin. Ich war dann ja auch so ein bisschen aufgeregt, weil ich mir dachte, was soll ich da? Ich habe ja keine Ahnung von nix. War aber sehr, sehr schön. Hm. Stichwort, sehr, sehr schön, unsere Halloween-Folge. Die fand ich nämlich auch sehr, sehr schön. Wir sprechen über Season 8, Folge 1, Hugo, kleine Wesen und Kang. Das ist Treehouse of Horror Nummer 7. War die früher für dich schon so ein krasses Ding, oder?
Ja, schon. Also tatsächlich in unterschiedlichen Gewichtungen der Mini-Episoden.
Mhm.
Ich fand immer die Hugo-Episode, die ist mir natürlich irgendwie am meisten hängen geblieben und die ist auch am meisten zitiert.
Ja.
Popkulturell. Ne? Also dieser so, der böse Bruder, das sagen voll oft Leute, die ich kenne, so ja, so als hätte er nochmal so ein Hugo zu Hause oder sowas. Also das ist tatsächlich ist viel mehr in die Popkultur übergegangen, als ich das irgendwie so. Es wird so schleichend klar geworden. Und weil ich die aber auch so in ihrer Bedrohlichkeit mittendrin eigentlich die spannendste fand, den Schöpfungsnapf finde ich eine großartige Folge. Und Citizen Kang fand ich früher immer mega egal.
Ja.
Kann ich jetzt ein bisschen mehr würdigen, aber ist immer noch von den drei meine Liebste. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei dir komplett anders ist.
Nee, also bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich liebe die Hugo-Folge. Die finde ich, also ne, wie du schon sagst, die zitiert sich, die bleibt auch im Gedächtnis. Dann fällt es bei mir so ein bisschen ab hier für den Genesis-Tab, weil die irgendwie coole Effekte hat, aber da hat mich die Story nie so krass gepackt. Mhm. Und Citizen Kang früher mega egal gefunden, jetzt beim Gucken praktisch mit Wahlrecht ist das irgendwie nochmal anders und bringt nochmal eine unterhaltsame Ebene mit rein. Daher glaube ich, sind wir da ziemlich ähnlich dabei.
Der Schöpfungsnapf, wurde der nicht auch eigentlich nochmal umgesetzt anders? Also es gibt doch eine Storyline in, wie heißt es nochmal, Love, Death and Robots in der ersten Staffel, die tatsächlich eh nicht funktioniert, oder?
Genau. Da haben sie doch dieses Gefrierfach, glaube ich, wo sich die Kultur drin bildet.
Genau.
Ja.
Meinst du, das ist orientiert sich daran oder wie ist es?
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, da kann ich dir das jetzt schon praktisch eingeben. Die Geschichte basiert auf einer Idee beziehungsweise auf einem Vorschlag von David X. Cohen, keiner der Cohen-Brüder, deshalb hat er dieses X im Namen, weil er sich in der Screenwriters Guild musst du praktisch einen anderen Namen haben als jemand, der schon genannt wurde. Und der wollte seinen Namen, der eigentlich irgendwas mit S ist, nicht ausschreiben. Also hat er sich ein X in die Mitte gesetzt. Und das Ganze wurde dann aber von South Park aufgenommen, weil es da die Folge gibt, The Simpsons Did It First, wo sie so ein bisschen sich an den Simpsons abarbeiten.
Ja.
Und das so wirkte, als wäre das eine Idee von diesem Cohen gewesen. Aber es gibt eine 1962er Twilight Zone-Folge, die, ich glaube, The Little People heißt. Genau. Und da ist so eine ähnliche Idee auch schon drin verarbeitet. Mhm. Also wahrscheinlich ist das so eine Linie an Inspiration, die du vielleicht bis Love, Death and Robots ziehen kannst über die Simpsons.
Okay. Was ich damals gesehen habe, dachte, ja, das hast du schon mal gesehen.
Ja.
Naja, gut.
Also für uns ist das halt ganz klar die Analogie zu den Simpsons gewesen, weil ich halt auch eine Twilight Zone kenne ich vom Namen, aber da habe ich so gut wie nichts gesehen.
Ja, wann auch. Also ich kenne Twilight Zone in erster Linie eigentlich aus dem Tower of Terror, aus Disneyland, weil das ja darauf basiert. Gut, lass uns doch mal die drei Folgen, die drei Mini-Episoden abarbeiten. Mhm. Ich würde jetzt mal wird doch so chronologisch vorgehen, wie sie auch in der Folge vorkommen. Und die erste ist Hugo, beziehungsweise das Ding und ich.
Genau.
Die Folge behandelt halt, dass die Simpsons wohl noch ein viertes Kind haben, einen bösen Zwilling von Bart, der wohl auf dem Dachboden lebt und der aber langsam droht, diese Rolle als der verstoßene Sohn nicht mehr annehmen zu wollen und der deswegen flüchtet und auch versucht, sich wieder mit seinem Bruder, weil er seinen Verstand verloren hat, wieder mit seinem Bruder zusammenzunähen. Dr. Hippert, der das Ganze damals wohl veranlasst hat, spielt dort in der Folge auch eine Rolle, die immer wieder, Dr. Hippert lacht auch immer an völlig unnötigen Stellen. Ja. Tust, nein, Hugo! und ja, die Folge endet dann damit, dass sie irgendwann feststellen, dass der böse Zwilling, die sie damals getrennt haben, dass es gar nicht Hugo war, sondern dass Bart anscheinend der böse Zwilling war und dass sie den guten Zwilling auf dem Dachboden haben. Und sie sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Fehler zu korrigieren, und dann wird halt Hugo sozusagen an den Platz von Bart gesetzt und Bart muss halt hoch auf den, auf den Dachboden und Fischköpfe fressen.
Das gibt in den Zwischenwänden.
In den Zwischenwänden lebend. da sind viele zitatwürdige Momente drin.
Absolut.
Und der erste ist natürlich eben schon von mir erwähnt, die Fischköpfe. Die berühmten Fischköpfe, die Hugo fressen muss und dann noch später Bart.
Was ja auch wirklich absolut widerlich ist, weil du ja Hugo am Anfang nicht siehst, sondern dass er eingeleitet wird mit, es ist Fütterungszeit, und dann hat Homer diesen Eimer Fischköpfe und trägt den nach oben. Er hat da ja so einen kleinen Singsang da drin, um jetzt schon mal direkt die erste Referenz zu droppen, weil er da tatsächlich Zeilen singt aus dem Lied Fishheads von 1978 von Barnes & Barnes. Und ich sag mal so, das Video ist auf YouTube. Das ist kein richtiger Song, das ist mehr so Comedy-Kunst-Musik. Aber das ist richtig weirder Scheiß. Also, das hat tatsächlich alle Referenzen bei In das Ding und ich gehen nur auf weirden Kram zurück.
Ach, wirklich?
Ja, also um das einfach hier gerade reinzuschieben, die Idee basiert lose auf dem Film Basket Case von 1982. Ich denke, den wirst du auch nicht kennen, das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das war so ein B-Movie schon 1982, so ein Gonzo-Gore-Film, und der ist halt, ich habe nur die Summary gelesen und mir ein paar Set-Fotos angeguckt, aber das klingt richtig unangenehm. Also, den würdest du so heute auf jeden Fall auch nicht mehr machen. Da ist die Grundidee, dass du auch praktisch den bösen Bruder hast, der in dem Fall immer in so einem Weidenkorb sitzt und dann anfängt, Leute umzubringen und so. Und diese Idee mit dem bösen Bruder, der praktisch getrennt wird, das haben die Simpsons da wahrscheinlich übernommen.
Ja, klingt nach einem guten Film. Aber klingt nach irgendwas, was auch Matt Groening einfach gucken würde.
Deswegen
denke ich, das ist so eine typische, das ist sowas, was Matt Groening fand, das so cool damals. Kann man sich gut vorstellen. Was sind denn sonst noch für Referenzen drin?
Das eine sehe ich gerade, weil das wollte ich unbedingt noch nachschauen. Als sie die Autobiografie von Homer finden und der Titel ist Homer, I Hardly Knew Me. Und ich habe das Gefühl, dass, also das bezieht sich auf was Richtiges. Ich habe es aber natürlich nicht nachgeschaut, wie ich gerade erwähne. Daher ist es eine Referenz ins Nichts gerade. Ah ja, guck mal, gar kein Problem. Ich google so schnell, wie ich moderiere, weil das ist eine Referenz auf Germaine Greers Biografie, die sie über ihren Vater geschrieben hat, Dadly, We Hardly Knew You. Und haben sie dann natürlich davon übernommen.
Guck mal an.
Und dann hört es aber mit Referenzen auch auf. Entschuldigung.
Okay. Nee, weil wenn sie oben sind, sieht man ja auch mehr Referenzen, die aber dann aber Simpsons intern sind. Mhm. Zum Beispiel liegt dann aber die Platte der Überspitzen, also der B-Sharps.
Stimmt.
Oder auch das berühmte Burns-Gemälde, wenn Marge Burns malt. Also man war auch damals schon selbstreferenziell. Ich habe mir gedacht, so als die, was ich dir eben erzählt habe, mit diesen gedämpften Huscheln, also mit den Steamed Hams, als sie da durch die Wüste fahren und dann im Hintergrund siehst du halt ganz kurz dieses Steamed Hams-Restaurant. Habe ich mir gedacht, so, ach ja, müsst ihr alles voll machen mit Fanservice an alte Folgen. Aber dann habe ich die Folge gesehen und habe mir gedacht, naja, in Staffel 8 haben sie sich auch schon selber zitiert. Also das ist auch dann anscheinend einfach okay. Und das dürfen die Simpsons auch. Also da sind viele gute Momente drin. Die Kinder sind natürlich super neugierig, weil sie sich auch verspricht. Einmal sagt er irgendwie, ich muss hier vier Kinder versorgen. Ah, nee, drei. Und dann sind sie sehr neugierig. Dann sagt er, also, wisst ihr denn, was mit neugierigen Kindern passiert? Und statt dass sie dann irgendwie eine, nein, sag's uns, was mit neugierigen Kindern passiert, sag uns das. Und Naja, dann irgendwann, als die Eltern nicht da sind, gehen sie halt hoch auf den Dachboden und finden dann halt dort diese ganzen Fischköpfe beziehungsweise noch irgendwelche Gräten und irgendwelche Knochen und diese Ketten an der Wand, und Hugo ist anscheinend einfach abgehauen beziehungsweise versteckt sich vor denen. Dann gibt es diesen sehr, sehr schönen Ming-Vasen-Witz.
Den finde ich so gut.
Der ist so doof.
Wie du diese drei Vasen siehst und sie sprechen so und haben sich halt versteckt und dann sagen sie immer, ja, wir kriegen so langsam keine Luft mehr, lass uns hier rausgehen. Und dann geht einfach die Tür zur Garderobe auf und die drei kommen raus. Das ist
großartig. Ach,
lieb ich.
Ja, und dann kommt ja Homer die Tür rein und sagt, siehst du, Marge, man muss kein Auto in die Waschanlage fahren, es reicht auch, wenn man durch den strömenden Regen fährt. Ja. Auch sehr, sehr schön. Und ja, Hugo ist ja dann irgendwie, ist ja dann ausgebüxt. Mhm. Und dann kommt ja auch Dr. Hibbert rein.
Ja.
Und er sagt, erklärt dann den Kids die Situation. Und da passiert, also Dr. Hibbert sagt zwei so epische Dinge. Und ich denke, die hast du auch aufgeschrieben, wie ich dich kenne.
Oh, da bin ich jetzt gespannt, weil ich glaube, von Dr. Hibbert habe ich hier genau eine Sache stehen aus dem Gespräch.
Nee, er sagt ja, sie sind siamesische Zwillinge. Und dann setzt ja Lisa mit ihrer Political Correctness ein, ja, auch damals schon, auf jeden Fall auch sie, auf jeden Fall Vorreiterin, und sagt, sie ist es lieber, wenn man sie, was sagt sie, eins zusammengewachsene oder keine Ahnung,
ja,
mögen es lieber, wenn man sie so und so nennt. Und dann sagt er so, ja, und Hinterwäldler finden es besser, wenn man sie als Söhne des Waldes bezeichnet, aber das macht niemand. Und da habe ich so krass gelacht, weil das habe ich geliebt. Und
fand ich auch stark.
Dann erzählt er ja von der, dass er die Kinder untersucht hat, und dann sagt er bei einer routinemäßigen Seelenanalyse.
Das fand ich.
Und das, den habe ich als Kind nie gehört, den Witz. Aber der ist ja grandios. Ja,
den liebe ich auch. Da habe ich sehr gelacht. Den habe ich auch, das war mir ganz besonders wichtig, dass ich den auf Instagram posten kann, weil das finde ich so gut.
Ja.
Und
ist fantastisch.
Ich liebe halt dann auch, wenn sie aus diesem Flashback praktisch rausgehen und dann dieses, es ist ein bisschen Homer und Hibbert zusammen, dieses, ja, und dann haben wir das einzig Menschenwürdige getan, ihn wie ein Tier eingesperrt.
Das ist auch großartig. Ja, und
muss sagen,
ja, dann hauen sie,
in der Szene kommt, also wenn sie dann abhauen, kommt ja ein absoluter Tiefschlag auch an uns persönlich praktisch, den ich aber trotzdem sehr witzig finde. Wo sie dann sich auf die Suche begeben und sagen, ja, wir müssen alles durchstöbern, wo ein kranker, absonderlicher, einsamer Schmarotzer hinlaufen kann. Ja, dann fangen wir bei McDonald's an.
Ja, fand ich gemein, ja, aber auch gut.
Genau.
Und auch ehrlich. Bart soll ja zu Hause bleiben, weil er dann das Eishockeyspiel aufzeichnen soll, und dann werden alle Türen verriegelt. Mhm. Naja, und natürlich ist Hugo da,
ja,
und Hugo steht dann auf einmal hinter ihm, kommt aus dem Wohnzimmer, und man sieht halt, dass Hugo sehr ähnlich aussieht wie Bart. Und er treibt ihn dann nach oben und beziehungsweise sagt dann, sie will sich wieder zusammennehmen. Und als Bart sagt, du hast doch keine Ahnung davon, sagt er, nein, guck, ich habe geübt, und zeigt ihm die Taubenratte.
Die Taubenratte ist, also das ist für mich, glaube ich, eins der Highlights in der Story.
Aber vielleicht auch eines der Highlights in dieser Folge generell. Ja. Also diese Taubenratte, wie die dann einfach fliegt, andotzt und dann auf den Boden fliegt und weiterläuft und sich damit dann die Taube an die Tür knallt. Also das ist so albern.
Das ist wirklich großartig.
Ja.
Ich habe eine Taubenratte gemacht. Und dann tritt ja Dr. Hibbert auf.
Genau, wieder mit Lachen. Hugo, nein!
In all den Jahren hast du dich doch bestimmt noch nie in deinem Spiegelbild gesehen. Und dann zeigt er ihm diesen Rahmen und Hugo läuft so hin und dann schlägt er ihn einfach knallhart K.O. durch den leeren Rahmen. Das liebe ich auch. Das ist auch ein großer Moment für mich.
Großer Moment. Und dann auch noch Homer, der reinstimmt und sagt, ich glaube, wir haben Hugo gesehen, wie er am Flughafen in ein Flugzeug gestiegen ist in die Richtung der Schweiz.
Ja.
Und dann, oh. Also alles einfach grandios. Und auch dann dieses Eingeständnis von Dr. Hibbert. Ah, okay, das können Sie mal als Flüchtigkeitsfehler verbuchen.
Ja.
Weil er ja die Kinder verwechselt hat.
Da jetzt auch mal ganz ehrlich gefragt, für den Safe Space Podcast, er sagt ja, der linke Zwilling ist der Böse.
Mhm.
Und die sind ja, die sind ja, werden ja gezeigt. Und Bart hat aber ja seine Narbe auf der linken Seite und Hugo auf der rechten. Also muss er ja eigentlich der rechte Zwilling gewesen sein. Und ich glaube, ich habe einfach irgendeinen Gedankenfehler da drin. Aber das hat mich nicht losgelassen, weshalb ich es auch einfach on-air nochmal sagen wollte, dass ich nicht weiß, ob die Narben falsch sind oder ob ich falsch denke. Im Zweifel eher Zweiteres.
Ich glaube, du denkst falsch. Weil, also als wir die Kinder sehen, schnappt ja der rechte Zwilling nach dem linken.
Stimmt.
Und er sagt, der Linke ist immer der Böse und da fällt dir dann auf, dass er wohl das falsche Kind weggesperrt hat.
Stimmt, weil das, ja. Ich ziehe den Punkt zurück, aber ich bin ja auch bereit, hier Fehler zuzugeben, ne?
Absolut richtig.
Positives Fehlerumfeld ist hier immer groß geschrieben.
Ja. Naja, und auf jeden Fall endet die Folge dann auch schon. Dann nämlich, dass der Fehler korrigiert wird, wie ich vorhin schon gesagt habe. Bart wird jetzt zwischen den Wänden und der Wand und dem Dachboden hat er sein Zimmer und Hugo wird sozusagen in die Gesellschaft geholt und frisst dann seine Serviette. Guck mal, Hugo hat seine Serviette gefressen. Alle lachen und dann sagt, kann ich auch was haben von der Keule? Nee, ess erstmal deine Fischköpfe weiter, dann sehen wir. Wie
kalt March da auch ist.
Ja, also dieses, ich glaube, das sind immer die erschreckendsten Momente an diesen Treehouse-Folgen. Dieses, wie kalt auf einmal alle zueinander sind und wie bösartig.
Total.
Naja, das ist auf jeden Fall die erste Episode und die ist fantastisch.
Ja, die ist wirklich, das ist für mich eine 10 von 10. Und ich finde gar nicht, die hat gar nicht so krass viele Lacher, aber deshalb schafft es halt teilweise auch wirklich eine spannende Atmosphäre aufzubauen. Und was ich noch erwähnen muss, ich finde tatsächlich einfach auch einen der schönsten Bildmomente, also das finde ich einfach nur 10 von 10 schön, wenn sie das erste Mal hochgehen auf den Dachboden und nach Hugo suchen und Bart hält Maggie und Maggie hält die Laterne. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das heute so gesehen und gesagt, das ist einfach das Liebste in der ganzen Folge. Das finde ich nur geil. Das hat mich schon irgendwie glücklich gemacht.
Ja, das ist sweet. Ja, diesmal gibt es ja keinen großen Erzähler. Also man sieht am Anfang halt Homer, wie er sich selber in Brand steckt. Aber ansonsten haben wir dieses Jahr auch in der Folge überhaupt keine Rahmenhandlung drumherum. Nicht so wie, da sind Hunde und sie spielen Karten. Liebe ich toll.
Ja.
Deswegen geht es direkt über in die nächste Folge. Der Schöpfungsnapf. Im Englischen, was heißt nochmal, der Genesis Tab?
Genau.
Oder nee? Doch.
Absolut korrekt. Ja, sie haben diese Rahmenhandlung auch einfach nicht gemacht, weil sie halt so lange Geschichten erzählen wollten, dass sie gemerkt haben, okay, wir müssen entweder aus den Geschichten noch mehr rausstreichen oder wir lassen einfach den Rahmen. Und sie haben halt den Rahmen dann weggelassen, was ich auch eine gute Entscheidung finde. Soll ich kurz eine kleine Summary machen und dann gehen wir wieder in die schönsten Momente. Es gibt wieder, ne, wir sind in den USA, es gibt natürlich Schulprojekte und Wissenschaftspreise und sowas. Und Lisa hat sich zum Ziel gemacht, den Leuten nach chinesischem Essen, Zucker und allem jetzt auch mal die Softdrinks zu vermiesen und nimmt einen ihrer Zähne und lässt den praktisch in Cola sich auflösen. Schaut, was sich da entwickelt. Bart hat den Plan, ob Nerds Elektrizität durchleiten können. Antwort können sie und Lisa lädt sich statisch auf und das überträgt sich auf den Napf. Und das ist mehr oder minder der Schöpfungsblitz, der dann dazu führt, dass sich in diesem Napf so eine kleine Weltkultur bildet, die dann auch sehr, sehr schnell, ich sag mal, technologisch und in der Zeit weiterreist. Man hat dann nochmal diesen kurzen Blick ins Mittelalter und dann sind sie irgendwann auch schon in der Zukunft. Das ist das Moment, wo Bart dann auftritt und das Projekt so ein bisschen kaputt machen will und dementsprechend Tod und Elend über diese Napfkultur bringt, die sich dann rächen wollen, einen Raumschiffangriff ausführen und als nächsten Schritt Lisa in ihre Welt holen, damit sie ihnen helfen kann, Bart zu besiegen. Problem ist, es gibt zwar einen Minimizer, aber keinen Maximizer, das heißt, Lisa ist mehr oder minder im Napf gefangen. Und Bart nimmt dann einfach das Projekt und gibt es als sein eigenes aus und gewinnt damit am Ende den Preis. Das ist der schnelle Ritt durch diese Folge.
Ich muss auch sagen, dass die Folge sich wahnsinnig kurz anfühlt.
Ja.
Also die geht doch nur so 4 Minuten oder so. Also die ist echt schnell. Deswegen passiert da auch gar nicht so viel. Also ich finde eigentlich alles daran sweet, weil ich diese ganze Kultur in diesem Glas, in diesem Reagenzglas irgendwie spannend finde und so, in dieser Petrischale. Aber ich finde so, die kommt nicht so richtig auf den Punkt.
Ja.
Also die ist sehr, sehr schnell vorbei und irgendwie würde man gern, Grammatik heute ist auf jeden Fall genau mein Freund, man würde sehr gern viel mehr erfahren. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber dann ist es auch schon wieder vorbei, was ich ein bisschen schade finde. weil die irgendwie, weil die eigentlich ganz gut, auch zum Beispiel, warum die dann sich so schnell entwickeln, weil es ja natürlich klein ist und ob wie die Zeit darum geht oder nicht rumgeht, das hätte mich so, da, man hat so ein paar Fragen, die man irgendwie, wo man sagt, die Folge hätte noch so viel Fleisch gehabt, aber.
Weil man ja auch nicht weiß, was mit diesem Napf dann passiert, ob sie ja, dann doch die auch. Toilette runtergespült werden, so wie Bart irgendwann androht.
Ja. Da gibt es viele schöne kleine Momente drin trotzdem. Mhm. Natürlich immer dann, wenn Lisa sieht, wie schnell die Entwicklung vorangeht. Am Anfang sind sie ja dann in der Steinzeit. Yep. Und dann geht es ja schon weiter in die Renaissance. Und wenn dann jemand was an die Tür nagelt von dem Zahnschloss und dann sagt, ich habe Lutheraner erschaffen.
Das finde ich so witzig.
Das ist so schön.
Das, also dieses ich habe Lutheraner erschaffen Ding ist für mich auch, glaube ich, der größte Gag in der ganzen Folge. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber da lache ich immer sehr. Danach passiert Fun Fact-mäßig das erste Mal, dass die Simpsons was Computeranimiertes in ihrer Folge drin haben. Mhm. Nämlich die Kamerafahrt beziehungsweise die ganze Raumschiff-Attacke. Da sind die Raumschiffe mit dem Computer generiert und dann auf 2D übertragen worden. Das war das erste Mal, dass da der Computer sozusagen bei den Simpsons Verwendung gefunden hat.
Krass.
Wusste ich vorher auch nicht, fand ich aber irgendwie coolen Fact.
Geil. Schöner Fact.
Und
wann war denn diese, wann war das eine Staffel später, die Folge?
Die 3D-Folge. Das müsste, glaube ich, tatsächlich direkt die Staffel danach sein. Ich kann es gerade mal gucken. Treehouse of Horror 11 ist es sogar.
Nee. Echt? Das ist so spät? Nein.
Hä? Jetzt bin ich aber, jetzt, also ich glaube, ich habe, ich wurde belogen, weil die Panik-Amok-Horror-Show ist Staffel 7, Folge 6. Das heißt, die ist ja davor passiert. Mhm. Und die ist großartig, aber da wurde ja computeranimiert.
Ja, da ist eine komplette Folge computeranimiert. Beziehungsweise, wenn Homer in diese 3D-Welt stürzt.
Ja. Muss ich vielleicht mit dem Simpsons-Fandom-Eintrag nochmal auch hart ins Gericht gehen.
Direkt. Dass sie so einen Patzer nicht merken.
Nee, also wirklich.
Naja, hier wurde dir aufgeklärt, die gelben Leute, oder? Super.
Deshalb lest ihr nicht nur die Fun-Fact-Artikel, sondern hört hier auch einfach zu, wie Erkenntnis gewonnen wird im Diskurs. Toll.
Ja, so nämlich. Und ganz ohne Streit.
Ja. Na gut, das war jetzt die letzte Folge, weil mit der Scham kann ich nicht umgehen, aber ansonsten komplett ohne Streit.
Ja. was gibt's denn sonst noch so in kleinen, netten Szenen? Ich finde, das ist alles relativ easy, so. Mhm. Also da ist jetzt gar nicht so viel Tolles drin. Die erzählt sich sehr geradlinig. Sind noch ein paar ganz gute Momente da, wenn dann tatsächlich der erste Angriff vorbei ist und sie dann auch ihn das erste Mal angegriffen haben mit den Raumschiffen. Ja. Und sie dann minimieren, wenn sich dann Dr. Fringe freut, dass der Minimizer funktioniert hat. Und sie dann sagen, dass sie quasi die Sprache von ihr erlernt haben. Und wir haben uns Mühe gegeben, dich Garnau zu emoturen.
Das finde ich auch so süß.
Ja, das ist auch sweet.
Und ein Moment, und ich kann dir nicht sagen, warum der so explizit bei mir auch in Erinnerung war, den ich aber auch sehr schön und witzig finde, ist: Gott, hallo, ich bin Bill Watson und wohne in dem Clark-Hochhaus.
Den habe ich mir auch notiert im Moment. Weil, ach Gott, hallo!
Und das Clark-Wohnhaus ist auch so krass spezifisch.
Ja, das ist so dumm einfach, aber es ist, ja, das ist einfach eine schöne Szene.
Aber da kann ich das, also, ne, kann jetzt auch sein, dass auch das eine Lüge ist. Die haben in der, das habe ich tatsächlich auf zwei Seiten gelesen, also dann wären zwei Seiten falsch. Diese Clark-Hochhaus-Geschichte sollte theoretisch in eine kurze Diskussion ausarten. Also, da wäre praktisch nicht die Frage gegeben, warum lässt du zu, dass Böses geschieht, sondern da wäre was zu diesem Clark-Hochhaus gekommen. Das hat man rausgeschnitten, weil die Zeit gefehlt hat. Okay. Aber deshalb geht es so explizit um dieses Clark-Haus und das folgt auf nichts.
Schade.
Ja. Ich frage mich, was in diesem Clark-Hochhaus los ist.
Ja, das ist also generell, warum es so explizit erwähnt wird und was die Geschichte dazu gewesen wäre. Naja. Und dann passiert ja eigentlich schon, dass Bart halt, man sieht dann langsam Bart auch über sie hereinbrechen und einen Deckel auflegen und sie sagt, nein, tust nicht, Bart, aber er hört das gar nicht. Und dann nimmt er sie mit zu seinem Jugendforschwettbewerb, präsentiert sie und er gewinnt den ersten Preis mit den Worten, das ist ja noch eindrucksvoller als Martens Milchtüten-Ukulele. Und im Hintergrund sehen wir Martin Prince, der mit einer Milchtüten-Ukulele spielt, also eine Ukulele, auf die eine Milchtüte gespannt ist. Und das ist einfach auch nur wahnsinnig albern und großartig. Ja. Habe ich sehr geliebt. Und ja, das ist dann auch schon das Ende der Folge. Lisa sitzt dann sauer fest, bittet dann noch ein paar neue Schuhe und lässt dann ein bisschen sehr die beleidigte Leberwurst und das Terrorregime spielen.
Genau, sie wird dann zur despotischen Herrscherin.
Genau, und damit ist dann auch der Schöpfungsnarr zu Ende erzählt. Genau.
Und dann kommt ja eigentlich schon der Teil, den wir beide als erstmal als Schwächste der drei gesehen haben, nämlich Citizen Kang. Weil es ja auch es ist tatsächlich für die Zeit noch ein bisschen insofern Simpsons untypisch, als dass es die Folge kam raus, Moment, ich kann es ja auch genau sagen, am 27. Oktober. Und nur wenige Tage später war die Wahl, auf die sich da beziehen. Also die waren so krass zeitlich aktuell mit der Thematik, wie es die Simpsons vorher nicht hatten. Natürlich, ne, hast du immer Persönlichkeiten, die irgendwie relevant waren, drin gehabt, aber das war schon sehr nah dran an allem. David Cohn, der Writer der Folge, hat auch gesagt, irgendwie so, das ist die Folge, wo sie so alle Simpsons regeln, was Zeit und was so Zeitlosigkeit in den Folgen betrifft, komplett über den Haufen geworfen haben.
Mhm, krass.
Ja, fand ich auch tatsächlich spannend.
Witzig zu hören, weil ich wusste das nicht, wie man das zuordnen muss, aber ja klar, wenn sie dann wirklich so nah dran waren, das waren sie tatsächlich einfach meistens nicht.
Nee.
Das ist ganz krass.
Man muss auch dazu sagen, die kam, wie gesagt, 96 raus am 27. Oktober. In Deutschland kam die erst am 31.10.98. Was mit Halloween dann natürlich toll passt, aber zeitlich auch eine extrem lange Wartezeit ist.
Leicht.
Ja. Damals war man noch entspannter. Da hat man sich gedacht, ja gut, 98, besser als nix, ne? soll ich wieder so eine kurze Kurzsummary machen, oder möchtest du?
Kannst du gerne machen.
Wir sehen Homer beim Angeln und er wird von Aliens entführt, die rausfinden wollen, wie das Ganze mit dieser Weltherrschaft so funktioniert, weil sie planen jetzt die Eroberung der Welt. Homer erklärt ihnen, dass das nicht so einfach ist, weil jetzt sind sehr bald Wahlen und das heißt, Clinton könnte theoretisch bald nicht mehr Präsident der USA sein, sondern Bob Dole. Und Kodos und seine Kang und seine Schwester Kodos.
Hallo.
Das ist so ein dummer
Moment.
Das
ist meine Schwester Kodos. Hallo.
Schließen sich dann einfach beide zu entführen und praktisch das Äußere von den beiden zu übernehmen, die in dem UFO einzusperren und so die Wahl dann für sich zu entscheiden. Und wir sehen dann den Prozess hin bis zur Wahl und parallel wie Homer versucht, irgendwie alle davon zu überzeugen, dass die beiden Aliens sind, was natürlich mega gut klappt. Bis er dann am Ende im Weißen Haus landet, also auf dem Weißen Haus landet mit seinem UFO und die beiden so enttarnt. Aber das Problem ist ja, dass die USA ein Zwei-Parteien-System sind, das heißt, sie müssen ja Kodos oder Kang wählen und damit wählen sich die USA dann zu ihrem eigenen Untergang. Und wir sehen dann noch so einen kurzen Ausschnitt in die Regierungszeit von, ich glaube, es ist Präsident Kodos. Nee, Präsident Kang.
Präsident Kang.
Genau. Und ja, das ist so die absolute Kurzzusammenfassung. Ich muss sagen, wenn man weiß, dass das halt wirklich so zeitlich ganz nah dran ist, finde ich wesentlich mehr Momente irgendwie witziger als vorher, um ehrlich zu sein. Also allein dieser Anfang, wenn Homer dann oben ist, Clinton tritt an gegen diesen Typen. Wie war noch sein Name? Moment, ich habe den im Fernsehen gesehen. Wirklich, was viel zu lange dauert, bis er sich dann an Bob Dole erinnert. Das fand ich schon sehr sweet.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist alles okay. Ich finde, dass die Folge, die hat irgendwie, also obwohl die ja kurz ist, hat die irgendwie Längen für mich gefühlt. Ich weiß aber gar nicht, warum. Ich kann das super schwer beschreiben. Ich mag den Moment, wenn sie Clinton und Dole hochholen. Mhm. Vor allem mag ich den Satz von Bob Dole, darauf kann Bob Dole verzichten. Das ist einfach nur, und Bob Dole auch immer sehr viel dumme Sachen sagt, zum Beispiel, wenn er in dieser Röhre festhängt und sagt, was ist das denn? Wohl eine Art Röhre.
Ja.
Was ja einfach nicht mal, also es ist ja einfach eine Röhre, ist ja völliger Quatsch, dass es eine Art ist. Das finde ich alles gut. Mhm. Ich mag auch den Moment später, wenn die beiden aus Versehen von Homer umgebracht werden. Den finde ich fast die lustigsten in dieser Folge, wenn sie noch so kurz zappelnd und dann sehr schnell still im Weltall schweben. Ich mag auch die Rumkanone. Mhm. So, weil man denkt so, es fällt ja dann irgendwann so, Huma soll ja dann runter auf die Erde. Man sagt so, jetzt müssen wir aber noch was gegen dich machen. Ja. Man denkt, die bringen den um. Dann fährt so eine viel zu aufwendige Waffe raus und dann sagt er, dann wird auf einmal mit einer Flüssigkeit besprenkelt und dann fragt er, was ist das? Und dann sagt er, das ist Rum, denn niemand wird einem Trunkenbold glauben. Und dann schieben sie ihn ja einfach wieder aus dem, treten sie ihn ja aus dem, aus dem Raumschiff raus, nachdem sie die Gestalt angenommen haben, und dann landet er im Boot. Und immer wenn er versucht, Leuten irgendwie zu sagen, dass er was gesehen hat, sagen sie, du stinkst nach Rum, lass mich in Ruhe. Mhm.
Ich muss sagen, ich bin da ganz bei dir. Ich finde, der Moment, wenn sie ihn rauswerfen und bis zu dem Moment, wo Huma praktisch das UFO wiederfindet, da sind echt, also das, da gibt's viele Längen. Ich habe da auch, obwohl da mehr passiert, ich habe genau anderthalb Momente, die ich richtig gut finde da drin. Mhm. Zum einen mag das Interview ganz gerne, was sie da führen mit, mir fällt gerade, ne, der klassische Springfield News Reporter.
Kent Brockman.
Genau, der Bob Dole interviewt und der halt irgendwie so sagt, so, ja, ist eigentlich ganz egal, wen von beiden sie wählen, diese Welt wird so oder so untergehen. Und das finde ich gar nicht so witzig, aber Kent Brockman, wie er sich wegdreht und sagt, eine erfrischend offene Antwort, finde ich mega.
Ja. Das stimmt, das ist wirklich fantastisch. Das ist so ein Ding, weil, weißt du, ich habe die jetzt zweimal geguckt, ne? Und ich habe den Moment immer, fand ich den geil, aber der passiert so unterschwellig. Mhm. Also der passiert so unterschwellig, dass ich ihn vergesse, aber aufzuschreiben. Das ist genau, im Übrigen ist es genauso gewesen mit dieser eine routinemäßige Seelenanalyse, dass ich das einfach so wahrgenommen habe und erst beim zweiten Mal gedacht habe, ey, der Spruch ist ja genial. Ja. Und sowas da auch mit diesem, sowas auch jetzt wieder so, dass ich dachte so, ja, das ist großartig, aber es musste dann erst nochmal, es brauchte erst einen Lukas, der mir nochmal ganz kurz vor Augen führt, wie absurd dumm diese Szene ist.
Nee, aber da bin ich ganz bei dir. Ich habe das, also früher habe ich das auch null wertgeschätzt. Da war das so ein Moment, der einfach verschwunden ist. Was ich früher schon toll fand, jetzt immer noch toll finde, ist der Moment, wo sie dann dastehen mit Abtreibung für alle. Keine Abtreibung für niemanden. Abtreibung für die eine Gruppe, amerikanische Flaggen für die andere Gruppe. Das finde ich schon gut.
Ja.
Aber ansonsten habe ich in dieser Zeit, bis sie praktisch wieder ins UFO kommen, auch wirklich nichts aufgeschrieben.
Ist da noch die Händchenhaltszene mittendrin oder ist die danach?
Da habe ich aber auch nur aufgeschrieben, Händchen halten, Punkt.
Ja, weil das ist ja schon, was machen sie denn da? Die Leute sind, Präsident Clinton, die Leute sind ein bisschen verwirrt, dass sie mit ihrem Gegenkandidaten Händchen halten. Wir tauschen lediglich längere Proteinschübe aus. Wenn sie da eine bessere Methode kennen, dann sagen sie mir sie. So. Ist schon sehr lustig.
Ja,
dann kommt halt die Szene auf dem Raumschiff. Und es sind halt, glaube ich, immer so kleine Sätze, die die Folge irgendwie oder diese Episode besonders machen, weil sie auch teilweise so politisch ist. Also ich meine, es ist eine politische Folge. Es gibt ja dann auch noch die, wo sie sagen, so, dann können wir unsere Stimme einer dritten Partei geben. wenn ihr eure Stimme wegwerfen wollt, dann macht es doch. Was ja dann auch einfach die Wertigkeit einer dritten Partei in den USA beschreibt. Mhm. Ist ja heute auch immer noch so.
Ja.
Und auch meistens, ne, bei uns entscheidet sich ja auch nur zwischen 4, 5, 6 Parteien und der Rest ist einfach, die anderen 40 sind ja einfach egal. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist wertfrei.
Wir möchten kurz betonen, die sind wertfrei egal, die anderen Parteien. Das ist einfach auf einen Zahlenwert ausgesehen, ist das halt so. Da müssen alle mit leben, auch die Tierschutzpartei. Nee, aber ich gebe dir absolut recht, das hat halt eher so kleinere Momente, die dann irgendwie vielleicht auch, wenn ich die nochmal schaue, finde ich vielleicht wieder irgendein kleines Detail, was ich schön finde. Aber die haut mich halt nicht so um wie ein Hugo das tut.
Nee, die haut mich auch nicht so um.
Was ich allerdings...
Ich glaube, das ist halt... Aber wo kommt da der Horror her? Kommt der Horror vielleicht auch daher, dass halt Wahl war und dadurch, dass man so ein aktuelles Szenario nimmt und das dann auch wieder... Aber deswegen, das hat dann wieder auch bei uns nicht so eine Griffigkeit. Deswegen habe ich diese drei Folgen immer geguckt und war eigentlich immer nach Schöpfungsnapf im Kopf nach der zweiten raus. Ja. So.
Das war auch tatsächlich eine der Sachen, wo ich in der Vorbereitung gesagt habe, ach geil, die Hugo-Folge. Welche kam nur noch? Ich glaube, das mit den kleinen Leuten. Dritte Folge wusste ich nicht mehr. Weil diese Kodos und Kang-Sachen ja oft eher, ich sag mal, so seichtere Themen sind. Würde ich jetzt fast behaupten. Beziehungsweise halt nicht so diesen krassen Horror und diese krasse Eigenständigkeit entwickeln können. Ich muss allerdings noch einen Satz erwähnen, den ich von Präsident Clinton einfach stark finde. Nämlich ganz am Anfang, als er sagt, das ist eine nackte Verschwörung. Und ich finde den Begriff nackte Verschwörung auch einfach schön und erinnerungswürdig.
An welcher Stelle sagt er das?
Wenn sie dann in der Röhre sind, dann Bob Dole mit seinem Satz kommt aus einer Art Röhre. Und dann hat Clinton so einen kurzen Ausbruch, wo er dann sagt, das ist, kann ich nicht glauben, so kurz vor der Wahl. Das ist eine nackte Verschwörung.
Hm. Ja. Findest du jetzt witziger als ich, aber ist okay.
Du, kann ich mit leben. Das können wir auch aushalten einfach.
Das kann man auch mal aussitzen.
Ich hoffe, du findest tatsächlich das Ende aber dann ein bisschen witzig. Dass sie sich da nochmal kriegen mit dem letzten Moment, wo sie dann einfach in die Sklaverei getrieben sind. Ein Laser.
Und immer noch sagt, ich hab für Kolos
genau.
gestimmt.
Und dann wird er auch ausgepeitscht.
Ja.
Heil Präsident Kang.
Ja, ach, ey, ich finde das alles lustig. Es hört dann halt auch einfach auf ja. und dann weiß man so, okay, ist alles scheiße und naja. Also ich finde so, um da so ein bisschen Kritik zu üben, das ist jetzt eine politischere Treehouse-Folge und das ist auch okay. Die hat aber für mich, von der geht überhaupt keine Bedrohlichkeit aus. Ja. Weil Kang und Kodos, auch wenn sie natürlich die Welt unterjochen, trotzdem irgendwie Trottel sind. So, und ich fand die noch, wie die das erste Mal aufgetaucht sind, als ich dieses Kind zum Kind gesehen habe. In der ersten Treehouse-Folge war das ja, glaube ich, auch direkt. Da fand ich die bedrohlich. Ich fand die aber dann da schon nicht mehr so bedrohlich.
Mhm. Bin ich bei dir.
Und fand die dann irgendwie im Laufe der Jahre immer mehr vertrottelt. Es gibt ja auch diese Folge, weil sie irgendwann vertrieben werden mit Holzbrettern, mit Nägeln drin, weil sie alle Waffen eliminiert haben und
ja,
so.
Ja, stimmt.
Und die sind eher für mich immer so, die sind für mich Meme, die beiden. Deswegen haben die keine Bedrohlichkeit. Und ich finde, bei Treehouse ist eigentlich das Geile, dass die Simpsons ganz oft das schaffen, in diesen Mini-Folgen, das hatten wir auch gerade in der Folge, die wir letztes Jahr besprochen hatten, mit der Shining-Folge und auch hier mit so das Nebel, der die Menschen abnagt und keine Ahnung, ja. Es gibt so viele, auch selbst diese, wo diese ganzen Maskottchen irgendwie zum Leben erweckt werden und sowas. Der ist bei Mo. Geh Mo umbringen. So. Mhm. Also das sind ja alles so viele Dinge, von denen geht trotzdem irgendwie so eine Bedrohlichkeit aus und die finde ich irgendwie krass. Und ich finde, dass hier Episode 2 und vor allem auch 3 das nicht so richtig schaffen.
Ja.
Also die zweite finde ich aber trotzdem irgendwie sweet zu gucken und die dritte verliert sich so ein bisschen für mich in so Egalitäten. Also das finde ich alles so, yo, ist okay. So, die Citizen Kang-Folge finde ich wirklich nur okay. Mhm. Während ich die erste halt sehr, sehr gut und spannend finde und auch immer noch irgendwie einen gruseligen Ansatz drin sehe und die zweite zumindest in der Idee und der Absurdität mag.
Ja.
Die mag ich nämlich genauso, wie ich auch die Zeitmaschinenfolge mag. Ach, Schatz, es regnet wieder. Die Folge finde ich ja auch großartig. War die sogar letztes Jahr mit dabei? Ich glaube, ne, ja, die waren dabei, ne?
Ich meine auch.
Ja. Aber das finde ich irgendwie alles cool und das fehlt mir so ein bisschen jetzt bei der dritten vor allem. Und deswegen ist es gar nicht so meine Lieblings-Treehouse-Folge, aber wegen Hugo wird da viel rausgeholt. Mhm.
Aber ich muss sagen, jetzt auch dann danach nochmal, es gibt einfach so viele gute Treehouse-Folgen. Also ich sag mal, Halloween-Specials, an denen fehlt es uns wirklich nicht. Mhm.
Haben wir dann für nächstes Jahr noch ein bisschen Fleisch.
Ich denke auch. Da kriegen wir auf jeden Fall noch das ein oder andere Halloween durch.
Absolut, absolut. Nee, aber trotzdem schöne Wahl und auch mal vielleicht ganz cool, mal eine zu besprechen, wo nicht jede Folge so top ist, sondern wo man noch ein bisschen was in Anführungsstrichen meckern kann. Obwohl ich ja auch gar keinen Bock habe, auf zu meckern, aber oder zumindest so die unterschiedlichen Qualitäten und Ansätze, die bei Treehouse rausgearbeitet werden. Und das können die ja schon sehr, sehr gut, dass die immer irgendwie was Unterschiedliches haben, was sie dann mit reinbringen. Aber tatsächlich damals, weil jetzt ist es hier natürlich mit Citizen Kang und Kane und so, das ist dann natürlich noch, sind schon noch kleine Referenzen drin. Aber so, ich habe das Gefühl, dass man in den letzten 15 Jahren noch immer mehr darauf geguckt hat, was eigentlich gerade so im Kino passiert.
Ja.
Oder was gerade so in der Welt der Popkultur passiert. Deswegen gibt es dann auch eine Stranger Things-Folge oder sowas. Oder wie heißt dann nochmal Shape of Water und solche Geschichten. Das hat ja auch dann alles irgendwie eine Umsetzung bekommen. Ja.
Nee, bin ich tatsächlich ganz bei dir. Das unterschreibe ich so. Dann sind wir doch mit der Folge durch. Müssen uns dann fragen, was schauen wir denn beim nächsten Mal? Ich habe diesmal tatsächlich nicht so richtig viel vorbereitet.
Okay, weißt du was? Ich suche schnell was raus. Ich mache mal ganz
okay. kurz. Okay, ansonsten habe ich zwei Themen hab ich in der Hinterhand. Kein Problem.
Ach so, du kannst ja auch schon mal vorschlagen.
Ja, also ich habe Homer in New York.
Ja, dann ist es entschieden.
Okay.
Ich will die zweite Option gar nicht hören.
Dann ist okay. Dann nehmen wir das einfach.
Was wäre sie gewesen?
Die zweite Option wäre Homer der Weltraumheld.
Auch eine schöne Folge. Wird ja auch hundertprozentig noch besprochen. Aber lass uns Homer New York nehmen. Die ist großartig.
Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ist Staffel 9, Folge 1. Ja, und mit der sehen wir uns dann in 2 Wochen wieder. Also wir sehen uns nicht wieder, wir hören uns wieder. Ich mache das so lange schon und ich werde das nie fehlerfrei hinkriegen.
Du hast es heute auch vorhin bei deinem...
Ja, ja.
Dann sehen wir uns dann nächste Woche. Ja, ja. Kenne ich, verstehe ich. Macht nichts.
Ist ein Elend.
Kein Problem. Kein Problem, mein Lugi. Ey, war doch wieder hübsch.
Ich fand's sehr schön,
ja. In seinem kleinen Halloween-Special. Fand ich mal ganz sweet.
Auf jeden Fall.
Und auch nochmal ganz kurz, kannst du ein gutes Horrortier nachmachen?
Auf keinen Fall.
Oh. Ach so, schade, nicht so ein Werwolf.
Aber du kannst einen guten Werwolf. Sowas kannst du wesentlich.
Ja, aber guck mal, dann bekommen wir doch jetzt, dann kannst du doch jetzt deinen Satz sagen. Ja. Mhm. Und ich gehe damit raus, dass ich im Hintergrund einen Werwolf und noch so Eulengeräusche mache.
Stark.
Okay.
Also dann haben Sie keine Albträume. Haben Sie keine Albträume? Schlafen Sie gut.
Tschüss.
Ciao Sie.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.